Es ist Karfreitag und das am 29. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der, ja, da kann man schon sagen, Feiertagsbeilage. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen während des Tages, aber auch ein bisschen auf das, was uns so in dieses Wochenende hineintragen wird. Und hier schauen wir auf den Mann, der für mich schon fast eine Jesusgleiche Figur ist. Ich habe aber nicht vor, ihn im Laufe der heutigen Show zu kreuzigen. Markus Feldenkirchen ist da. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micky.
Markus, heute ist ja Karfreitag. Es gibt also heute Abend ja auch, wie du weißt, keine politischen Talkshows. Das ist völlig klar, denn du weißt ja, am Karfreitag ist Lanzverbot. Und du siehst, damit habe ich jetzt den Turm für die heutige Sendung gesetzt. Es ist übrigens heute so, dass Terence Hill, der legendäre Terence Hill, 85 Jahre alt wird. Und ein anderes Jubiläum gibt es zu feiern am heutigen Tag. Insofern ist es in doppelter Hinsicht der Karfreitag, denn der Golf wird 50. Ist das nicht toll?
Total. Und irgendwie verbindet, in meinem Kopf verbinden sich auch beide miteinander. Das ist so voll Florian Illis Generation, ja. Golf, 80er Jahre, große, also wirklich die Alltagskultur haben beide bestimmt. Terence Hill zusammen mit Bud Spencer und ich meine, der Golf, also man konnte sich ihm nicht entziehen. Mein erstes Modell war der Golf 2. Mein Traum war immer der Golf GTI, habe ich nie geschafft. Aber Golf 3 hatte ich auch mal. Also
ach, guck mal.
Ja, klar. Also ich bin da Golfer.
Ich bin in einem Golf GTI häufiger mitgefahren.
Gezeugt
mein Bruder.
Worden, dachte ich.
Ja, nee, leider. Also das.
Das nicht.
Nee, das hätte zeitlich, glaube ich, auch nicht
aber
gepasst.
Aber charakterlich, ne? Wird's passen.
Wobei doch, der Golf ist ja 50. Ja, charakterlich wird's passen. Aber ich, also wenn, dann wäre ich konsequenterweise in einem Peugeot gezeugt worden zu der Zeit. Wie mein Vater in einem Simca. Aber das ist ein anderes Thema, Markus. Also Golf GTI bin ich gefahren mit meinem Bruder. Der hatte nämlich einen knallroten, tiefer gelegten Golf GTI. Klar, mein Bruder Andi ist für solche Sachen immer zu haben gewesen. Und mit dem bin ich unter anderem mitgefahren, wenn er mich wieder mal gezwungen hatte, mit ihm zum Bökelberg zu fahren, zu den Heimspielen deiner Borussia Mönchengladbach in diesem knüppelharten, scheißharten Golf GTI. Und da lag ich auch mehr oder weniger fast hinten im Kofferraum, weil da natürlich noch drei Kumpels von ihm dabei waren und der kleine Bruder, der musste dann gefälligst irgendwo da hinten in den Kofferraum, aber er musste diese Spiele auch mit ansehen.
Du hast die Jugend gelebt, die ich nie hatte, im Golf GTI zum Bökelberg. Also was Schöneres hätte es überhaupt nicht geben können.
Der Trick der Woche.
Nach Fütterungsversuch, Frau bringt Mützenbommel zu Igelaufzuchtstation. Das entnehme ich dem Kleintierfachblatt FAZ. Was man tun soll, wenn man dieser Tage ein Igeljunges findet, lässt sich leicht im Internet herausfinden. Und so packte eine Frau aus der Grafschaft Cheshire im Nordwesten Englands ihren Fund in eine Pappkiste und stellte noch einen Teller mit etwas Katzenfutter neben die kleine Kreatur. Doch nichts half. Am nächsten Morgen hatte sich das Flauschige etwas weder bewegt, noch hatte es gefressen. Und da hat die Frau gesagt, so geht's natürlich nicht. Ich fahre das Tier in die nächste Igelstation. Das Lower Moss Wood Nature Reserve and Wildlife Hospital in Knutsford, wie britische Medien am Dienstag berichteten. Und dort übergab sie den Karton. Ja, ja, warte mal ab, jetzt wird's noch besser. Dort übergab sie den Karton der Veterinärin. So, ich lese sie jetzt vor, wie sie im Deutschen hier steht. Ja, die britische Veterinärin. Jeanette Kotze. Jeanette Kotze.
Jeanette Kotze aus Sachsen.
Jeanette Kotze aus Sachsen, das ist richtig. Und dann hat sie diese Kiste übergeben mit dem Igeljungen und dann hat sich aber herausgestellt, das war also gar kein Igeljunges, das nicht fressen mochte, sondern es war der Bommel einer Bommelmütze. Das war der Frau ein bisschen peinlich, die hat schnell den Karton genommen und ist abgehauen. Ja. Ist natürlich auch wirklich nicht schön.
Ja, jetzt machst du hier Witze. Ich meine, das kann uns allen passieren. Du weißt, als wir neulich in Köln waren, habe ich dich auch fälschlicherweise am Affenfelsen im Kölner Zoo abgegeben.
Das ist absolut korrekt und zutreffend und ich bin dir dafür immer noch sehr, sehr dankbar, mein lieber Markus. Ne? So muss man sagen.
Ich hingegen habe schon zahlreiche Interviews als Tobias Stieler dem Schiedsrichter geben müssen.
Stimmt allerdings. Ja, ich, also mein Schicksal ist ja ein anderes. Also ich werde ja mittlerweile immer zwischen drei Leuten gehandelt, je nach Tagesform. Entweder bin ich ein sehr schlecht aufgelegter Jochen Schropp oder ich bin ein Ulrich Mattes, der sich aber gut gehalten hat für seine Mitte 60. Und dann ist jetzt auch noch Tatortkommissar Jörg Hartmann dazugekommen, irgendwo dazwischen. Also es sind alles irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Also auf ihre Art und Weise problembehaftete Charaktere.
Ja. Intellektuell sehe ich dich wirklich näher bei Mattes und optisch natürlich bei Schropp.
Die unbequeme Meinung.
Ja, das ist doch toll. Guck mal, die Zeit, die liefert. Gerhard Schröder sieht Freundschaft zu Putin weiter als Vorteil. Bis hierhin ist richtig, ist ja auch ein Vorteil, nur halt eben für Putin. Ne? Und das war wahrscheinlich nicht intendiert. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ist der Auffassung, dass seine Freundschaft zu Russlands Präsident Putin zu einer Beendigung des Ukraines beitragen kann. Zitat, wir haben über lange Jahre vernünftig zusammengearbeitet. Also wissen Sie, vielleicht kann das eine oder kann immer noch helfen, eine Verhandlungslösung zu finden. Eine andere sehe ich nicht. Das ist doch jetzt im Grunde genommen aber auch schon, da souffliert er doch schon fast Mütze nicht, oder? Also der Altkanzler. Unser Altkanzler, Markus. Unser Altkanzler.
Mütze nicht hat natürlich Friedensforschung studiert. Und das
ist richtig.
War bei Schröder nicht der Fall. Der macht Friedenspolitik einfach mehr so aus dem Bauch raus. Das kann er besser. Ich habe das auch mit großem Interesse gelesen.
Ist das übrigens aus dem Bauch von Putin raus, weil er ihm durch den Enddarm in den Bauch hineingekraut? Oder ist das jetzt eher so ein, wie weit müssen wir das bildlich hier verfolgen?
Lustig, Herr Beisenherz.
Mich
hat verwundert seine Aussage, es habe schon einmal so ausgesehen, als könne diese persönliche Beziehung, also von ihm zu Putin, hilfreich sein, um ein politisch schwieriges Problem zu lösen. Und damit spielt er ja drauf an, wir wissen es alle, wie seine Frau Soyon Schröder Kim, also als Madonna betend im Kempinski in Moskau mit vor dem Fenster saß, wo hinten der Kreml ist und sagte, also dieses Foto mit der Botschaft, hoffentlich bringt mein Gerd gleich den Frieden mit nach Hause.
Ja.
Und also warum Schröder an diese Episode anknüpft, die ja wirklich der totale Reinfall war, weil es gab danach nicht mal den Anflug von Frieden, sondern danach ging es erst richtig los. Das hat mich dann doch wieder ein bisschen misstrauisch gemacht. Generell soll von mir aus Gerhard Schröder einmal im Monat dorthin
alles,
fahren,
was hilft.
Mit ihm reden und Wladimir Putin 5-mal auf den Rücken schlagen und vielleicht so ein Argument mitbringen, warum es doch ganz okay wäre, diesen Krieg bald aufzuhören. Also ich meine, sein Ruf ist ruiniert. Warum soll er jetzt nicht alles dafür tun, als quasi einziger dort noch im Gespräch zu bleiben? Ich meine, das ist auch gegen die Einsamkeit von Wladimir Putin ganz gut. Vielleicht kommt er dann nur noch auf dumme und nicht mehr auf die allerschlimmsten Gedanken.
Übrigens, um das noch eben kurz anzufügen, du hast es ja völlig richtig gesagt, am 7. April, jetzt wo wir gerade über ihn reden, da wird Gerhard Schröder 80 Jahre alt. Hast du schon, du bist ja nah am Puls auch dieser Partei, hast du schon vernommen, wer ihm da gratulieren darf, muss, soll und wird es dann in der Süddeutschen sein, in der FAZ oder dann doch eher so im Hannoveranischen Tageblatt oder vielleicht in der Hauspost Hannover 96. Wer muss denn da ran?
Also das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Frage. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch nichts gehört. Ich würde vermuten, dass gar nichts geplant ist, weil dieser Mann überfordert diese Partei, die sowieso schnell überfordert ist, tatsächlich in seinem multiplen Wirken. Als Bundeskanzler war er sicherlich einer, auf den die Partei heute noch in Teilen zumindest stolz wäre, gerade was seine Außenpolitik angeht und das Nein zum Irak. Gleichzeitig haderte man dann sehr schon mit seiner Agenda 2010, die in vielen irgendwie so ein Tribut an den neoliberalen Zeitgeist damals war. Und ich meine, jetzt wollte die Partei ihn amtlich aus der Partei raushaben. Deshalb vermute ich, dass es überhaupt keine offiziellen Grußworte gibt, außer vielleicht irgendwie dem Unterbezirksvorsitzenden seines Kreisverbands. Souverän, muss ich ehrlich sagen, finde ich das auch nicht, weil mit ambivalenten Persönlichkeiten muss man irgendwie auch umgehen können. Und eigentlich würde ich mir eine Würdigung des SPD-Parteivorsitzenden, Lars Klingbeil, der hat mal für ihn gearbeitet übrigens, wünschen, wo all das Ambivalente zum Ausdruck kommt und wo seine Verdienste und aber auch das, wo man sagt, da können wir leider nur noch den Kopf schütteln, klar zur Sprache gebracht wird.
Die Schlagzeile des Tages.
Die widmen wir heute einfach mal unserem Kanzler der Herzen, Markus Söder. Es ist auch keine Schlagzeile, sondern ich zitiere einfach seinen Tweet, so seinen letzten großen. Schauen Sie, gut gelandet zurück in Deutschland. Die weite Reise nach China war für Bayern ein voller Erfolg. Schauen Sie, wir führen die Politik der langen Linien fort und setzen auf Dialog statt Abgrenzung. Wir vertreten Bayerns Interessen im Ausland und geben der Wirtschaft Geleitschutz. Wo andere sich zurückziehen, intensivieren wir die internationalen Kontakte. Wir machen Realpolitik statt Moralpolitik. Danke an alle Beteiligten, die geholfen haben, dass die Reise ein Erfolg war. Moralpolitik ist klar, auf wen das gemünzt ist. Und Markus Söders Reise, das haben wir natürlich hier im Podcast auch schon häufiger begleitet. Trotzdem können wir ja ein kleines Fazit ziehen und mal darauf schauen, was ist, also nach allem, was ich so beurteilen kann, was ich von ihm die letzten Tage gesehen habe. Er hätte theoretisch eigentlich auch einfach nur zum Chinesen nach Dingolfing gehen können. Dann hätte er 5 Fotos gemacht, hätte letzten Endes dieselbe Wirkung gehabt auf die Außenpolitik. Aber toll, dass er es gemacht hat, oder?
Naja, also beim Chinesen in Dingolfing gibt es, glaube ich, keine echten Pandas. Allerdings natürlich die Glückskekse.
Wir hoffen es.
Und auch keine echten chinesischen Ministerpräsidenten. Den hat er offenbar getroffen. Wobei das natürlich nicht dieselbe Trophäe ist, wie den Staatspräsidenten zu treffen. Also Ministerpräsident, da denkt er jetzt, was gibt's Größeres als einen Ministerpräsidenten? Aber in China gibt es da doch noch sehr viel Größeres. Aber ich glaube, das war wirklich hier der Versuch einer deutschen Nebenaußenpolitik. Und auch hier ganz Markus Söder-mäßig, also wir haben uns alle nur auf die Fotos und das, was er gegessen hat oder nicht gegessen hat, irgendwie gestürzt. Aber ich glaube schon, dass da es den größeren politischen Versuch gab, quasi seine Anti-Grünen-Kampagne, damit auch seine Anti-Annalena Baerbock-Kampagne fortzusetzen, um eben zu sagen, also wenn wir da in so einem Land sind wie China, wo es einfach für Bayern, die 6. Volkswirtschaft in Europa, auch wirtschaftlich viel zu holen gibt, da muss man auch mal pragmatisch sein. Also da kann man jetzt nicht andere, selbst Horst Seehofer, haben bei China-Besuchen sich noch mit Menschenrechtsaktivisten getroffen. Das fiel jetzt hier völlig weg.
Da also, hat er wirklich gar keinen Bock drauf gehabt.
Nee, gar man, nicht.
Ja, wirklich. Die hat da niemand mit belästigt.
Totaler Pragmatismus. Und da sieht er sich, glaube ich, auch wirklich in der Tradition des großen CDU-Übervaters Franz Josef Strauß, der 1975 schon nach China gereist ist, um Mao Zedong zu treffen, der überhaupt keine Skrupel hatte, auch Autokraten und Gewalttäter zu treffen. Augusto Pinochet zum Beispiel, auch zu Apartheid-Zeiten war er gerne in Südafrika. Oder aber die legendäre Reise von Franz Josef Strauß 1987 ist er als Flieger selber mit seinem Flugzeug nach Moskau geflogen. Also nicht ganz wie Matthias Rust auf dem Roten Platz gelandet.
Ja, mit aber an Bord doch, glaube ich, Stoiber, ne? Das und dann
in 10 Minuten sind sie in Moskau.
In 10 Minuten sind sie schon im Kreml und zwar direkt reingerutscht, wenn du dich langsam bremst. Die Fahrbahn war doch komplett vereist. Ne? Das war natürlich eine legendäre Nummer.
Ich glaube, das ist das Vorbild. Und also wenn wir jetzt demnächst hören, dass Markus Söder Flugstunden nimmt, dann wissen wir genau, in welche Richtung es geht.
Was Söder übrigens, und da muss man jetzt einfach sagen, diese gottverdammte Moschee sich nicht getraut hat, war Hühnerfüße zu essen. Also Söder hat ja mal, Söder isst, ne, so, und dann Hühnerfüße hat ja Jago da gestern mit Wolf Lotter auch nochmal festgestellt, Hühnerfüße hat er sich nicht, traut. Da muss ich sagen, da bin ich Söder aber auch einiges voraus. Ich habe mir mal beim Chinesen im Asia-Supermarkt, habe ich mir mal eine Tüte Hühnerfüße geholt. Trotz der Soße muss ich sagen, geschmacklich, also weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen so, als würde man jemandem beim Liebesspiel versehentlich die Zähne abkauen. Also es ist sehr knorpelig. Ist jetzt wirklich nichts, wo man sagt, das ist, also muss ich jetzt, also es ist halt genau das, was du sonst, wenn du irgendwo Fleisch isst, wo du, was du wegschneidest, da sagen sie, das schmeckt ja hervorragend, das packe ich mir mal in die Tüte, das esse ich, während ich nicht den Tatort gucke. Also da muss ich sagen, das ist kulinarisch wirklich, das war, also was ich da gesehen hatte, was Söder da präsentiert hat, das war, ich habe erst gedacht, der wäre ein prominenter der Kandidat beim Duell um die Welt. Und dann war es aber einfach nur eine Auslandsreise.
Also ich habe es positiver gesehen, gar nicht so, als dass er sich da gedrückt hat. Ich würde sagen, wo er das Thema Menschenrechte schon ausgeklammert hat, hat er wenigstens ein Herz für Hühner gezeigt.
Fun Fact des Tages.
Saudi-Arabien übernimmt Vorsitz der UNO-Frauenrechtskommission. Menschenrechtler entsetzt. Das entnehme ich dem Spiegel. In Saudi-Arabien müssen Ehefrauen ihrem Mann gehorchen. So will es das Gesetz. Trotzdem erhält das Königreich nun den Vorsitz im wichtigsten UNO-Gremium zum Thema Gleichberechtigung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also toll, da kann man nur gratulieren. Ich weiß gar nicht, was die Leute sich aufregen. Also Saudi-Arabien ist doch ganz weit vorne, was Frauen und Menschenrechte generell angeht. Dieser Staat, da muss ich jetzt einfach auch mal eine Lanze brechen, modernisiert sich doch auch zusehends, versucht auch immer westlicher zu werden. Da kann man doch auch mal sagen, also bitte, dann übernehmt ihr doch jetzt den Vorsitz der UN-Frauenrechtskommission. Ist doch klasse. Ist das nicht übrigens dieselbe Kommission, die erst einen Monat nach dem 7. Oktober festgestellt hat, dass die Hamas sich teilweise frauenfeindlich verhält? Ist das nicht dieselbe UN Women? War es das? Ist wahrscheinlich nochmal was anderes, aber es ist natürlich unter dem Dach der UNO. Also klasse.
Es gibt da so viele Spezialorganisationen unter dem Dach der UNO. Also da wird einem auch wieder als Freund der Menschenrechte wirklich schwindelig. Du hast es schon richtig eingeführt. Also klar, man kann natürlich über Saudi-Arabien sagen, also der letzte Mensch, den sie einfach zerstückelt und zersägt haben, um ihn aus dem Weg zu schaffen, war keine Frau, sondern ein Mann. Das spricht natürlich dafür. Nackt, ja. Es ist so, dass du in Saudi-Arabien, steht auch hier im Text, wenn eine Frau verheiratet ist, muss sie ihrem Mann, Zitat, in angemessener Weise gehorchen. Vom Gehorsam hängt dann die finanzielle Unterstützung ab. Als ungehorsam zählt eine Frau beispielsweise, wenn sie sich ohne, Zitat, berechtigten Grund weigert, mit ihrem Mann Sex zu haben, in der ehelichen Wohnung zu leben oder mit ihm zu reisen. Also das ist wirklich vorbildlich. Das ist richtig. Was ich aber auch hier gelernt habe, ich meine, die machen das wie im Fußball, jetzt halt auch auf UN-Ebene. Es gab andere Staaten, die eigentlich dran gewesen wären, aber aufgrund von massiver Lobbyarbeit haben sie sich diese Trophäe gesichert und werden uns das jetzt im nächsten Jahr quasi diese ganze Verlogenheit ins Gesicht drücken, so von wegen, Moment mal, ja. Wer hat denn hier den Vorsitz? Also wir engagieren uns da schon.
Das ist ja wirklich komplett verrückt. Das ist ja so, als weiß ich gar nicht, als wird Nike demnächst irgendwie die deutschen Nationaltrikots ausrüsten oder sowas. Also, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, also Vergleiche finde ich immer gut, aber es sollte schon angemessen sein. Ich war mal vor Jahren in Genf beim UN-Menschenrechtsrat, auch so ein Gremium. Ja. So, und da hatten sich auch diese ganzen Schurkenstaaten, Iran, Saudi-Arabien etc. zusammengeschlossen, Nordkorea. Und es war wirklich, ich habe da den damaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung hin begleitet. Und der musste sich die ganze Zeit verteidigen, weil es in Deutschland vor 20 Jahren mal einen Fall gab. Magnus Gefgen, der hatte den Bankierssohn Jakob von Metzler in die Wohnung gelockt, erstickt, die Leiche dann in einem See entsorgt. Ganz schlimmer Fall. Aber weil Gefgen quasi nicht sagen wollte, wo dieser Junge war, gab es wohl die Androhung damals von Folter. War auch ein großer Gerichtsprozess.
Der Vizepolizeipräsident von Frankfurt oder so, ne? Genau.
Und dann wurde dort in Genf vor dem Plenum quasi die ganze Zeit darüber diskutiert, über den Folterstaat Deutschland. Also ganz geschickt. Die scannen natürlich alle Schwachpunkte, auch in unserem System. Und ehe das dann nochmal jemand kommt hier, bei euch gibt's Steinigung, Hinrichtung etc., lass uns doch mal über Jakob von Metzler reden. Also ganz perfide sind die da.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Corona-Aufarbeitung. Lauterbach veranlasst weitestgehende Entschwärzung der RKI-Protokolle. Das entnehme ich dem Deutschlandfunk. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich für maximale Transparenz bei der Aufarbeitung der Corona-Pandemie ausgesprochen. Er habe veranlasst, dass die vom Online-Magazin Multipolar durchgesetzte Veröffentlichung der Protokolle des Krisenstabs des Robert-Koch-Institutes aus dieser Zeit nachträglich so weit wie möglich entschwärzt werden. Das sagte Lauterbach im Deutschlandfunk.
Ja, ist, glaube ich, eine sinnvolle Angelegenheit, das zu veranlassen. Geschwärzt sind ja vor allen Dingen auch viele Namen, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, dass da eben nicht die Leute dann plötzlich da vor der Tür stehen, die Kretschmer beim Schneeschippen helfen wollten oder die irgendwelche Pappplakate hochgehalten haben. Aber diese maximale Transparenz erachte ich natürlich schon als richtig. Kann man das auch anders sehen, Markus?
Nee, ich finde das auch gut. Ich finde, es hätte führenden deutschen Politikern wie Lauterbach, aber auch anderen gut zu Gesicht gestanden. Sie hätten früh selber sagen sollen, also eine Enquete-Kommission, die aufarbeitet, welche Fehler gemacht wurden, was wir lernen können, um vielleicht in Zukunft bei ähnlichen Sachlagen besser reagieren zu können, hätte ich sehr, sehr sinnvoll gehalten. Finde gut, dass Robert Habeck quasi als erster aus dem Kreis der Wichtigen gesagt hat, das sollten wir jetzt machen, weil ansonsten natürlich immer der Eindruck entsteht, also wir haben hier was zu kaschieren und zu verbergen. Und das war übrigens auch bei der Veröffentlichung dieser RKI-Protokolle so, wo die ganzen Querdenker gesagt haben, siehste, da war was faul. Zum Beispiel die erste Entscheidung da zum großen Lockdown, da wurde der Name geschwärzt und dann haben alle gesagt, siehste, das war bestimmt ein führender Politiker, die Bundeskanzlerin, der Gesundheitsminister, das ist gar nicht aufgrund von wissenschaftlicher Einschätzung des RKI erfolgt, sondern da steckte die böse Politik hinter. Und dann stellt sich offenbar heraus, nein, es ging um den Namen eines RKI-Mitarbeiters und so hat man dann einem Verschwörungsmythos irgendwie großen Raum eingeliefert. Man muss auch ganz klar sehen, dieses sogenannte Online-Magazin, Multipolar. Die haben dafür gesorgt, dass diese Protokolle jetzt in Teilen, zum Teil geschwärzt, öffentlich wurden. Aber die haben natürlich eine ganz eigene Agenda. Also das Material soll man jetzt nüchtern bewerten, aber natürlich ist es eine Seite, die von Politikwissenschaftlern als wirklich zutiefst von Verschwörungsdenken unterlaufene Seite da ist.
Das ist natürlich wahr, aber auch der Dorfirre kann natürlich mal richtig liegen und sagen, rückt mal die Papiere raus. Die Frage ist dann immer nur, was ist das für eine Lesart? Ne? Darum geht es ja. Du hast die Papiere und das ist die Frage, genau. Wie blickst du drauf?
Das Magazin, was es hat, das bestimmt natürlich auch die erste Lesart und das war in diesem Falle auch der Fall.
Gucken mal, wer da spricht.
Margot Friedländer im Spitzengespräch, Zitat, es ist in eurer Hand, dass das nie wieder geschieht. Markus, du hast dich mit Margot Friedländer unterhalten. Sie tauchte unter, wurde von den Nazis verschleppt, überlebte den Holocaust. Sie ist mittlerweile 102 Jahre alt, hat nach eigenem Bekunden ein glückliches Leben geführt und hat mit dir darüber gesprochen, wie ihr das gelungen ist. Was war das für eine Begegnung?
Also das war wirklich, ich habe in den letzten Jahren mit vielen Leuten gesprochen, viele interviewt, aber ein vergleichbares Interview hatte ich ehrlich gesagt nicht. Also das war schon, da sitzt dir jemand gegenüber, 102 Jahre alt, immer noch so wach im Kopf, ein so gewinnendes Lachen, eine solche Reflexionsgabe und sie überschaut dann quasi mehr als ein Jahrhundert und hat die dunkelste Phase irgendwie der Menschheitsgeschichte am eigenen Leibe erlebt als Jüdin in Berlin, die deren ganze Familie schon abgeholt wurde und in die Lager gebracht wurde und dann im Untergrund noch 15 Monate durchgehalten hat, quasi auch getarnt. Sie trug dann ein Christenkreuz und hat sich eine andere Identität gegeben und kam dann doch zu ihrem großen Glück nach Theresienstadt und nicht nach Auschwitz, wo sie überleben konnte. Und also diese Gabe, wenn du so viel Scheiße erlebt hast und so viel bösen Menschendreck, trotzdem so positiv noch zu sein und ein so positives Menschenbild zu haben. Ich glaube, ich hätte es nicht mit ihren Erfahrungen, aber sie hat das und sie äußert das auch sehr, sehr authentisch und das hat mich schon sehr beeindruckt.
Wie blickt sie auf die Entwicklung in Deutschland gerade? Wie schaut sie darauf?
Ich glaube, sie hat sich eigentlich so zum Ziel gesetzt, nur von damals zu erzählen und dass jeder doch selbst quasi seine Schlüsse ziehen soll. Wo gibt es Parallelen? Wo muss man vorsichtig sein? Aber ich glaube, je stärker die AfD-Ideologie wird und auch die Partei selbst und das Gedankengut, desto mehr ist sie auch bereit zu sagen, okay, hier gibt's doch Analogien und von wegen wehret den Anfängen und sie hat mir den Satz gesagt, also los ging es damals ähnlich. Aber das hat natürlich, impliziert natürlich, dass wir alle die Chance haben, ähnliche Anfänge trotzdem zu stoppen und die Entwicklung nicht so weiterlaufen zu lassen, wie es damals in den 30ern dann war.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Dackelpanik. Wird der Wursthund in Deutschland bald verboten? Tag 24 stellt
besorgt diese Frage Riesenwirbel. Um die beliebten Wursthunde werden Dackel bald in Deutschland verboten sein. Eine Neuerung im Tierschutzgesetz will massiv gegen sogenannte Qualzuchten vorgehen. Die Zuchtlobby ist auf der Palme. Langer Körper, kurze Beine, Knopfaugen, Dackel oder auch Teckel zählen zu den beliebtesten Hunderassen deutscher Halter. Ob kurz, lang oder rauher Dackel, die Jagdhundrasse ist am Hundemarkt seit Jahren heiß begehrt. Könnte damit nun Schluss sein, in einer Neufassung des Tierschutzrechts will Agrarminister Cem Özdemir nicht nur das Daueranbinden von Rindern im Stall verbieten, sondern auch sogenannte Qualzuchten, also gemeint sind Tiere, die so gezüchtet werden, dass sie Menschen optisch gefallen, dafür aber ein qualvolles Leben erleiden müssen. Das wohl bekannteste Beispiel sind Hunde, die nicht atmen können, wie Möpse und französische Bulldoggen, aber auch Katzen ohne Ohren oder Schäferhunde mit Schrägrücken und Hüftdysplasie. Markus, wir alle wissen, was du mit Egbert the Legend angestellt hast. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Das war mein also Onkel, ich habe überhaupt nichts angestellt.
Ja, dein Onkel, es sind immer andere.
Mein
immer
Onkel andere. Hat die zusammen, ne, mit den Rennmäusen in einen Käfig gesteckt.
Ja,
oder ja. Mein, ja, und dann hatte er ja halt einen Herzinfarkt. Also das war jetzt kein Zuchtproblem. Ja, der hatte keinen Schrägrücken, Egbert. Egbert hatte keinen Schrägrücken. Auch das nicht, also meines Wissens.
So, also jetzt die Dackel. Also das, was ich schon festgestellt habe in den letzten Jahren, dass der Dackel, der ja eigentlich immer nur in Verbindung gebracht wurde, tatsächlich mit Jägern oder mit Hausmeister Krause, also für den Dackel, also für den Club, dass der aber immer populärer wurde und wird bei jungen Frauen. Also in Cafés sieht man immer häufiger junge Frauen mit Dackeln, so schwarze, dann nicht Rauhaar-Dackel, die sind ein bisschen out. Die sind schon wieder relativ trendy und sind möglicherweise bald verboten, weil Cem Özdemir, nicht dass Söder bald durchtickt, weil ich glaube, in Bayern gibt es natürlich auch viele Rauhaar-Dackel und Dackel, da sagt, die Grünen wollen uns das Gendern auferlegen und das Fleisch verbieten. Jetzt wollen sie uns die Dackel nehmen. Da kommt wahrscheinlich Aiwanger auch demnächst wieder um die Ecke. Also das ist jetzt das nächste Thema, oh, so, oder? Der Dackel. Die Grünen zwingen uns, Insekten zu fressen und wollen uns den Teckel nehmen. Das kommt jetzt als nächstes. Ganz stehen wieder genau. 15.000 in Erding auf dem Marktplatz.
Wir müssen uns unsere Dackel zurückholen.
Ist das nicht toll? Ja, warte mal ab, du, pass auf, ne? Ja.
Ich halt alles.
Dann ist, heißt ja nicht mehr atmende Öffnungsmatrix und nicht hier Deckel, sondern Teckel statt Deckel. Verstehst du? Da ist nochmal ganz, da hören wir neue Töne aus Bayern. Also, es ist aber wohl so, dass also ganze Hunderassen wohl laut grünen Sprecher wohl jetzt also nicht verboten werden.
Nee, nur halb.
Das Verbot. Nur halb, genau, das ist richtig. Ja, ich meine, diese Qualzuchten, die kennt man natürlich. Ne, klar, ich meine, ich kenne auch Möpse oder französische Bulldoggen, die atmen so wie Kalmund, wenn er irgendwie in New York irgendwie 8 Stockwerke läuft. Das ist natürlich auch nicht schön, das will man natürlich auch nicht hören. Und nee. Und diese Dackel, klar, die sind wahnsinnig, also sind klein und haben einen ganz langen Rücken. Schön ist das natürlich auch wirklich nicht. Hast du Mitleid mit diesen Tieren? Verstehst du überhaupt, was die Grünen wollen?
Also ich bin da hin und her gerissen. Ich habe wirklich Mitleid und glaube auch, dass es Auswüchse irgendwie von Züchterfantasien gibt, die den Tieren ja überhaupt nicht gut tun. Also Schrägrücken ist da nur ein Problem. Andererseits, als jemand, der einfach ein kleines Hundetrauma hat, weil er als 5- oder 6-Jähriger mal von einem Hund so richtig angefallen zu Boden, ja, und der hat sich dann ja so in die Rippen und in den Oberschenkel wirklich überall reingebissen. Ja, ja, es war wirklich eine schlimme Erfahrung.
Ein Killer-Chihuahua, der auf dich losgegangen ist und dich fast zerrissen hätte.
Nee, es war ein ausgewachsener, ein nicht verzüchteter Hund. Also da freue ich mich dann über jeden Dackel oder jeden Mops, weil die Ängste habe ich da nicht, die ich vor den kräftigen, funktionierenden Hunden ohne Schrägrücken habe.
Ja, das ist richtig. Wobei, da muss ich an dieser Stelle eine kleine Anekdote erzählen, als ich mit Niki damals in, wo waren wir? Sardinien, Sizilien, ich komme ja durcheinander. Sardinien, ne? In Porto Cervo waren wir und wir machten einen Spaziergang und eigentlich haben wir wie üblich für Niki nur nach einem Kiosk gesucht, wo sie Lakritz kaufen konnte. Und dann plötzlich war da so
sehr gefährlich.
Ja, allerdings. Und dann riss sich da irgendwie so ein Dackel von seinem Frauchen los und dann wetzte der Dackel so hinter Niki her. Und sie quiekte so ein bisschen und ich amüsierte mich sehr und hab gelacht und hab gegeiert. Und Niki, was für Geräusche hast du gemacht?
Er will mich töten, er will mich töten.
Er will mich töten. Und ich habe daneben gestanden. Ich hab wirklich gelacht, weil Niki da so wie in so einem, ja, wie in so einem Slapstick-Film, ist sie da so immer so im Kreis.
Aus dem Sterbebett. Da fühle ich mich deiner Frau wirklich sehr, sehr nahe. Das hätte auch ich sein können.
Ja, ich habe Vicky echt gegeiert, bis ich das habe wirklich einen Moment gebraucht, um zu verstehen, dass die Situation ernst ist. Er hielt Nikis Beine für Knochen, die er verbuddeln wollte. Und, und ich habe dann aber die Situation. Was habe ich eigentlich dann. Wie habe ich die Situation gerettet?
Gar nicht.
Natürlich. Gar nicht. Ich habe sie gar nicht gerettet. Stimmt. Ich habe es anders in Erinnerung.
Endgültig zu weit gegangen.
Heiliger Bimbam. So. Ein Text von Ulrike Nimtz in der Süddeutschen Zeitung. Wir müssen die Passion bei RTL nachbesprechen. Das ist völlig klar, lieber Markus. RTL zeigt die letzten quälenden Stunden im Leben von Jesus Christus. Und man muss sagen, wenn sich die Kraft Gottes im Scheitern zeigt, dann ist die Botschaft des Senders absolut angekommen. Das ist wirklich ein ganz toller Text von
Ulrike Nimtz. Ein Gottesbeweis quasi. Super.
Es ist ein Gottesbeweis. Es geht schon so gut los. Wenn eine Stadt ein Wunder braucht, dann ist es Kassel. Mhm. Die Documenta schafft sich ab, die Region kämpft mit einer Waschbärenplage und die Bahnhöfe zählen zu den trostlosesten Deutschlands. Es ist also schlüssig, dass der Heiland ausgerechnet dort zu wirken beginnt. Die Frage zunächst einmal, Markus, hast du es gesehen?
Also da ich ja ahnte, dass das hier quasi Pflichtprogramm ist und das richtig. Ist, was dich am meisten interessiert und ich dann auch nicht ganz unbelegt erscheinen wollte, habe ich es mir tatsächlich...
Wirklich?
Soweit es ging, angeschaut. Ja, also ich saß gut. im Zug und habe mit wechselndem Netz dort doch vieles mitbekommen. Unerträglich viel Werbung natürlich zwischen also dieser Heilandsgeschichte.
Ja, auch so Jesus-Teaser, ne? Sehen Sie gleich, Jesus wird ans Kreuz genagelt nach einer kurzen Pause. Dung, 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 dung.
Unfassbar. Na, also man kann da natürlich ins Detail gehen. Ich war dann so das allerletzte, was Jesus gewollt hätte, dachte ich mir, ist dann, dass Frauke Luke dann mich die Nachbesprechung macht.
Die Stunde danach.
Genau, die Stunde danach. Mit Jesus und sagen wir, Jesus, wie hat sich das angefühlt?
Das ist so
unfassbar. Ist ich meine, ich bin gläubig und ich bin Katholik. Ja. Und das ist natürlich das Maximale an Zumutung, wenn man sich das da reinzieht. Und dann durfte irgendwie der Jesus-Darsteller oder Jimmy Blue Ochsenknecht oder so durfte noch auf seine neue Platte oder Single oder zumindest irgendwie selbstgeflochtenes Armband hinweisen. Also das war schon wirklich Dienst am Herrn.
Ja, Niki war nach 3 Minuten schon so begeistert, sie ist ja Heidin, die wollte sich direkt taufen lassen, die kleppte schon mit und war total schon beim Opening total begeistert. Gut, mit der Jesus-Band und alles das, die Gitarristen und das Schlagzeug und so, wunderbar. Mein Gott, die war super sild, die wollte sich gleich taufen lassen. Wir wollten sie eigentlich gleich hier schon in Gulgen am Wilden Kaiser, wollten wir sie in Bach mit dem Kopf neidrücken, wollte sie gleich taufen, aber das haben wir dann lassen. Aber hier, du hast ja gerade Jimmy Blue Ochsen gleich gesagt, Ulrike Nimtz schreibt dann unter anderem auch, Schuld an dem Schlamassel ist natürlich Judas. Das, gespielt von Jimmy Blue Ochsenknecht. Mhm. Er repräsentiert das, Zitat, Dunkle in uns allen. Man erkennt es an der schwarzen Lederjacke. Er hat genau einen Gesichtsausdruck. Ungläubig, wie beim Sichten seiner Kontoauszüge. Ochsenknecht hatte im Vorfeld angekündigt, alle Nuancen seiner Figur herauszuarbeiten. Spielt sie dann aber so herrlich hölzern, dass man ein Kreuz herauszimmern könnte. Der ganze Text ist so toll. Macht so Spaß, wirklich so witzig. Aber ich bin begeistert. Sie sollen das wieder machen. Bitte, RTL. Ich habe schon allen Verantwortlichen gratuliert, habe gesagt, macht es um Gottes Willen wieder. Ich finde das toll. Und es waren ja im Publikum auch wirklich viele, die richtig beseelt waren davon. Das muss man schon auch sagen.
RTL traue ich ja alles zu. Also was die bezahlt haben dafür, dass sie beseelt sind. Die Frage ist, welche deutsche Stadt ist so am Arsch, dass sie als nächstes quasi die Passion hosten müssen?
Das ist natürlich eine gute Frage. Wir hatten Essen, wir hatten Kassel. Es muss ja wirklich etwas richtig Abgerocktes sein.
Es müsste jetzt irgendwie Bautzens kommen oder so.
Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, irgendwie oder Freiberg oder so, irgendwie sowas. Aber ich find's toll, dass sie das machen. Ich finde es wirklich gut, so ein Live-Event zu sagen, wir machen das. Das haben sie ja mit großem Aufwand betrieben. Und also... Eins hat Jesus wirklich geschafft. Er hat für einen Abend Twitter geheilt. Es war plötzlich wieder witzig. Man konnte zu Twitter gehen, lachen, es war witzig. Absolute Leistungsträger an dieser Stelle, lieber Gruß. Kevin Albrecht, Roman Wagner, wirklich wieder in ihrem absoluten A-Game. Amalia Göltenboot. Ich habe wirklich sehr, sehr gelacht. Das war toll. Das war Twitter, wie es mal war, als es gut war. Hat wirklich echt Spaß gemacht.
Aber jetzt sag mir noch eins. Hast du die Rolle von Rainer Kallmund verstanden?
Niemand hat die Rolle von Kalmund verstanden. Also der tauchte auf, er durfte nichts sagen, was bei Kalmund immer schwer ist. Also Ulrike Nims schreibt, fand ich auch sehr schön, und Rainer Kalmund wortlos ein Ciabatta-Brot bestellt hat, damit Jesus es beim Abendmahl in der Kasseler Markthalle mit seinem Gefolge teilen kann. Keine Zeile hat man ihm zugestanden, dem ehemaligen Fußballmanager und Genussmenschen, aber die Kamera hält eine gefühlte Ewigkeit auf seine Person. Ja. Kalmund sieht aus wie jemand, dem nachts bei einer Polizeikontrolle ins Gesicht geleuchtet wird, weil er ein Eierlikörchen zu viel hatte.
Ein Eierlikörchen.
Ich hatte Eierlikörchen. Mein Gott, was soll das? Aber die wissen natürlich...
Und wer hat für Ciabatta? Was soll der Ciabatta hier?
Was soll der Ciabatta? Aber die wussten natürlich auch, wenn du in einer Live-Sendung Kalmund irgendetwas sagen lässt, dann ist natürlich erstmal 5 Minuten Monolog angesagt. Und das konnten die sich wahrscheinlich einfach nicht leisten. Haben gesagt, ey, so wie letztes Jahr mit Semmelrogge, mit Barabbas. Dieses Jahr hat doch übrigens Ralf Richter, hat doch Barabbas gespielt. Der andere ist, der dann bei Pontius Pilatus steht. Und dann Pilatus.
Keine Sprechrolle nehmen.
Ralf Richter, Kalle Grabowski. Und dann ist ja Pontius Pilatus, der fragt dann doch, Barabbas, soll ich dir die Freiheit schenken? Über Barabbas, weißt du was? Ich baller mit 240 km/h über die Autobahn, das ist meine Freiheit, Barabbas. Also ich finde die Besetzung war wirklich toll. Ich nächstes Jahr bitte, bitte wieder. Ich glaube, meine Begeisterung für das Ganze hat sich jetzt wirklich deutlich vermittelt, oder?
Ist nicht eingefroren.
Du hättest einfach noch nur Ja sagen können.
Das stimmt.
Blattgold.
Oliver Kahn lässt mit vielsagendem Vergleich nur einen Schluss zu. Die TZ zitiert natürlich aus dem sehr, sehr schönen Spiegelporträt von Marc Huja. Da werden wir gleich noch ganz kurz auch noch drauf zu sprechen kommen. Und in diesem Porträt, Marc Huja hat Oliver Kahn ja über den Zeitraum von über einem Jahr begleitet. Und unter anderem spricht er natürlich den Vulkan, spricht er auch an, ob Kahn sich nicht ausreichend um Uli Hoeneß gekümmert habe, als er CEO beim FC Bayern war. Und da erwähnt Kahn eine TV-Serie, die er gerne geschaut habe. Und dann sagt Kahn einfach nur, kennen Sie Succession? Ist eine grandiose Serie über einen Patriarchen und mächtigen Medienmogul, der keinen für fähig hält, ihn zu beerben. Und das war dann die Antwort von Kahn. Fand ich irgendwie ganz schön und auch sehr treffend, muss man sagen. Und ganz gut beschrieben.
Ja, ich bin mir sicher, da hat ein mindestens 15-köpfiges Beratergremium lange drüber beraten, um ihm diesen Satz zu schenken, den er dann meinem Kollegen weitergeschenkt hat.
Oder?
Absolut.
Ja, ja.
Also es ist allerdings auch inhaltlich zu kritisieren, weil klar, er rückt hier Uli Hoeneß in die Nähe von Logan Roy, dem Patriarchen aus Succession.
Fuck off!
Und er tut aber so, als sei der Patriarch quasi schlechter als die, die ihm nachfolgen. Und das war in der Serie ja nicht der Fall. Also wer sich seine Kinder,
Kendall?
Siwan, Kendall oder Roman irgendwie anguckt, also gut, freie Auswahl, Oliver Kahn.
Nimm
wen du willst. Du bist immer noch schlechter als der Patriarch. Also das ist, obwohl, glaube ich, dieses Zitat von seinen Beratern kommt, ist es, glaube ich, gar kein guter Vergleich für ihn.
Nee, in dem Porträt kommt es auch zu einer schönen Situation, unter anderem macht Oliver Kahn so eine Art, Filmaufnahme, denn er ist im Hotel Bayerischer Hof in die Münchner Altstadt gekommen, um eine Folge von Meet Your Master aufzunehmen.
Ja, wer kennt das nicht?
Ja, Heiner Lauter, das sind ja diese Masterclasses, die jetzt ganz viele machen, um nebenbei noch ein bisschen Geld abzugreifen. Und Heiner Lauterbach macht das wohl auch. Und da ist dann Olli Kahn so auch so als Powermann. Und der muss dann vom Teleprompter 35 Seiten ablesen. Mhm. Und dann stellen wir uns jetzt die Situation am 2. Oktober 23 vor. Es ist ja nun so, wir reden von Heiner Lauterbach, ja. Der war mal der bekanntere Lauterbach. Aber vielleicht ist es einfach lustig, wenn wir jetzt aus Heiner Lauterbach einfach Karl Lauterbach machen. Damit man sich das besser vorstellen kann.
Okay.
Und du darfst Karl Lauterbach sein, Markus.
Genau, mein Kollege Marc Huja vom Spiegel schreibt also, vor ihm liegen ein 35 Seiten starkes Skript und ein voller Drehtag. Kahn liest vom Teleprompter ab.
Trotz Rückschlägen, aber auch enttäuschenden Spielen kämpfe ich mich weiter nach oben und feiere große einzigartige Erfolge. Ich habe mich selbst in der Zeit zu beispiellosen Höchstleistungen.
Er bricht ab.
Sag mal, ist das nicht zu viel, sag mal?
Fragt Oliver Kahn. Zu viel an Eigenlob oder was? Fragt Lauterbach.
Ey, Leute,
sagt Kahn, so dick auftragen will er nicht. Extremsituationen, Grenzerfahrungen, Stress, Adrenalin, er habe davon schon genug in seinem Leben. Aber du, versucht ihn Lauterbach noch einmal zu überzeugen, den Text so einzusprechen, wie er im Skript steht. Du warst halt so erfolgreich, das sind doch nur Tatsachen, die wir hier erzählen. Es geht danach um
Willensstärke,
um das
Frontalhirnsyndrom,
um
Frontallappen der Großhirnrinde,
die Ego-Depletion-Theorie sowie die
Polyvagal-Theorie von Stephen Porges.
Je weiter er im Skript kommt, desto wissenschaftlicher klingt Oliver Kahn. Kahn muss noch das Prinzip des
Power-Thinking
erklären. Eine wichtige Voraussetzung, um Ziele zu erreichen, den Dopaminschub, der ausgelöst wird, und Musik als Motivator.
Ich habe da sogar eine Playlist,
liest Kahn vom Teleprompter ab.
Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, denn ehrlich gesagt ist es mir ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen.
Er hält inne, ein wenig verwirrt. Steht das tatsächlich in seinem Skript? Er schaut in die Runde.
Es ist mir überhaupt nicht peinlich,
sagt Oliver Kahn.
Ich meine, das ist doch nicht peinlich.
Papala Paparazzi.
Traumschiff an Ostern in Phuket, Frühlingsstar und Starkoch an Bord. Das entnehme ich der Westfälischen Allgemeinen. Das Traumschiff sticht an Ostern in See. Bei der neuen Folge in Phuket spielen ein prominenter TV-Koch und die Hauptdarstellerin vom ZDF-Quotenhit Frühling mit. Also das ist ja der absolute Hammer. Am Ostersonntag, 31. März, geht es nach Phuket. Also ich glaube, das letzte Mal, dass es größere mediale Aufmerksamkeit gab, dass da Deutsche nach Phuket gefahren sind, das war, glaube ich, als Peter Hartz und der VW-Betriebsrat zum Burmeister. Aber ist ein anderes Thema. Toll, also ich bin absolut begeistert. Das letzte Mal Traumschiff habe ich geguckt, da lag ich mit Jakob Lund im Stangelwirt im Bett. Haben wir ein neuer Traumschiff geguckt. Markus, soll ich dir hier im Stangelwirt schon mal einen Platz freihalten? Kommst, schaffst du es bis Ostersonntag zu mir hier, dass wir das Traumschiff zusammen gucken?
Ich würde es natürlich sehr gern mit dir schauen. Ich muss mal gucken. Also ich will es nicht ausschließen. Es klingt schon sehr verlockend. Was ist denn diesmal los?
Ja, da gibt's also wieder einige Liebesreigen, Kesse Verwicklungen. Unter anderem ist es so, dass eine Beauty-Influencerin plant, ihre Follower auf ihrer Reise nach Thailand virtuell mitzunehmen. Bei einer Kollision mit dem Jurastudenten Cedric fällt ihr Handy zu Boden. Obwohl es unbeschädigt bleibt, findet sie Cedric unsympathisch und möchte ihm aus dem Weg gehen. Doch am Abend sitzt sie mit am Tisch für Alleinreisende. Und auch beim Kochkurs von Nelson Müller begegnet sie ihm erneut. Doch beeindruckend sie nicht nur seine Kochfähigkeiten. Vielleicht ist Cedric doch nicht so übel, wie sie dachte. Mhm. Also wer da nicht richtig Bock jetzt auf Phuket hat. Ich sehe übrigens auch am Anfang ist ja immer, wenn dann steht dann Florian Silbereisen als Kapitän Max Parker auf der Brücke und dann liest er den Wikipedia-Eintrag des jeweiligen Ortes vor. Sehen Sie zur Linken. Und bei Phuket stelle ich mir das auch wirklich voll ganz toll vor. Irgendwie was weiß ich. Da vorne sehen Sie Dong Dongs Paradise, da habe ich mal ganz herrlich gebumst. Es ist ganz wunderbar da, ich sag nur Banana Ping Pong. Die Show werden Sie niemals vergessen, meine Lieben. Also, sag mal so, das ist jetzt natürlich eine unzulässige Relativierung von Sexarbeit, was ich hier vorgenommen habe, aber es ist ja schließlich auch Ostern und da bitte ich auch ein Stück weit um, kann ich alle nur um Vergebung bitten, also für diesen fürchterlichen sexistischen Ausfall, aber ich erwarte von Florian Silbereisen da auch schon ein Stück weit da, also einiges an Einsatz.
Ich erwarte da nichts mehr. Ich muss sagen, ich kann die Serie seit dem Abgang von Sascha Hehn nicht mehr ernst nehmen. Er war für mich
also nachgelassen, qualitativ,
sowohl schauspielerisch als ein Vorbild, als auch ein gewisses Rollenmodell fürs echte Leben. Also das ist schon schade. Aber klar, es kann natürlich sein, dass wieder einfach eine packende Handlung einen von Anfang an reinzieht. Für mich so eine klassische Traumschiff-Handlung ist Jahre her. Aber da war einfach mal ein Ehepaar an Bord. Und da war das Problem, dass er einfach sehr herzinfarktgefährdet ist, weil er sehr dickleibig war und sich ungesund ernährt hatte. Und dann war irgendwie die Mission für diese Reise, so, du ernährst dich jetzt mal gesund. Und bei so einem Landausflug hastet der Mann dann um die Ecke und bestellt sich ein Würstchen und schiebt es sich rein und wird dann aber, und es wird mega spannend, weil man sieht, die Frau steuert auf die Ecke zu und wird dann erwischt. Also solche Spannungsmomente verbinde ich einfach mit dem Traumschiff.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Julian Nagelsmann, vor einem Jahr gefeuert vom FC Bayern, schien sie ausgebrannt, verzweifelt fast.
Erledigt. Vor einem Jahr erschien die deutsche Nationalmannschaft ausgebrannt. Fast erledigt. Es trafen sich Außenseiter mit Außenseitern unter einem weinenden Himmel. Heute hört man wieder so einen Tag. So wunderschön wie heute. Ja, wie entstand aus der Asche wieder der Funke? Wie wurde aus dem weinenden Himmel wieder Sonne? Das Wunder ist Julian Nagelsmann. Er ist der Mann, der Mut hatte, Scheiß drauf zu sagen. Was hatte er zu verlieren? Er trennte sich von großen Namen. Er begann von unten, wo die Asche ist. Julian Nagelsmann ist 36. Er lebt getrennt von seiner Frau, hat 2 Kinder. Er weiß, was Härte ist. Er ist ein absolut moderner Mann. Er zerbricht nicht an seinem Leben. Kickt, hat er seinen Spielern gesagt. Spielt euer Leben. Und was geschah nach den 2 Spielen gegen Frankreich und Holland? Alle sagen, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Julian Nagelsmann hat die Deutschen wieder mit ihrem Fußball versöhnt. Was für eine große Tat. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Toll.
Markus, wo das gerade jetzt kommt, ne? Mhm. Hier mit so ein Tag, so wunderschön wie heute. Ich beneide dich aufrichtig um deine Fähigkeit, Stadionhits so zu singen, ja, dass man das wirklich das Gefühl hat, man wäre im Stadion. Wie kannst du das?
Ich habe das über Jahre auch geübt.
Kannst du noch mal einen?
Ja, gerne. Ich will es dir kurz sagen. Also ja, für mich gab es so ein Erweckungserlebnis. Ich war einmal mit meinem Fanclub von Borussia Mönchengladbach bei einem Auswärtsspiel in Hamburg. Die waren damals zur erste Liga. Also da sieht man, wie lang das her ist. Und wir standen wirklich in der letzten Reihe der Gladbach-Fankurve, wo auch so 6.000, 7.000 Leute reinpassten. Und einfach aus dem Moment raus stimme ich von der letzten Reihe aus an.
Ja.
Borussia Mönchengladbach, VfL, ole, ole. Und ich merke die ersten Stimmen ein. Und die ganze Kurve, 5.000, 6.000 Leute, skandiert dann. Also das war, ich glaube, das war der größte Erfolg meines Lebens.
Ist ja Wahnsinn. Aber jetzt schon wieder, wo du es machst, du machst da irgendwas mit dem Mund, dass das so klingt. Ja.
Ja, ich kann da noch mehr. Auch jetzt hier mit dem neuen Song kann ich dir gerne noch mal, also. Dann hebt er ab und völlig losgelöst von.
Ist ja unglaublich. Jetzt pass auf, ich kann das, das kann ich ja auch. Ich habe jetzt gesehen, was du mit dem Mund machst. Pass auf, jetzt mache ich mal. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben. Naja, klingt anders. Mach du nochmal.
Welche Songwitze?
Weiß ich nicht, mach mal irgendwas.
Die Seele brennt für unseren einzig wahren Star. Die Seele brennt für Mönchengladbach, VfL Borussia.
Ah ja, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Pass auf, warte, mach nochmal.
Ja, du musst wirklich richtig viel.
Hey, hey, Baby! Ja, das ist jetzt. Ja, gut. Markus, ich danke dir ganz herzlich.
Es fehlt die Passion.
Ja, ich merke das schon. Ja, also.
Es muss von Herzen kommen.
Das war ja wohl nichts. Naja, mal gucken. Vielleicht habe ich es ja gelernt, bis morgen dann spielt Dortmund in München. Da gehe ich fest von aus. Ich sag's, wie es ist, Markus. Dortmund liegt 10 Punkte hinter Bayern München. Das Spiel müssen sie jetzt gewinnen, sonst ist es natürlich wird's eng mit der Meisterschaft, sage ich ganz deutlich.
Aber wenn sie gewinnen, haben sie das Momentum und dann ist alles drin. Ja.
Das sehe ich nämlich auch. Ach, so. Scheiße. Das ist fantastisch. Was denn?
Sie müssen ja gar nicht Bayern einholen, fällt mir gerade ein.
Du Arschloch! So, jetzt reicht's mir. Du hast mir Ostern verdorben. Markus, vielen Dank. Ich wünsche dir ein frohes Osterfest.
Ich dir auch.
Die letzten Worte gehören heute ganz dir.
Frohes Eiersuchen allerseits.
Dankeschön. Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.